Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Und weil wir den Umgang mit Wut nicht gelernt haben, fällt es uns ganz, ganz schwer, das auszuhalten, weil wir immer das Gefühl haben, als Eltern zu versagen. Also wenn unser Kind einfach im Supermarkt sich fallen lässt, weil es eben nicht die Quengelware bekommt, dann kennen wir das, dann ruhen die Blicke der Eltern auf uns und wir haben so den innerlichen Druck, oh Gott, ich muss jetzt diese Situation irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, wer fürchtet nicht diese Situation im Supermarkt mit dem schreienden Kind? Dabei sagt Danielle, dass sich die Reaktion, der Blick der anderen Menschen oft schon gewandelt hat. Aber dazu gleich mehr in der Folge im Gespräch mit Danielle Graf. Danielle ist übrigens der eine Teil von dem Duo, das gewünschteste Wunschkind. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist häufig die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen und in Online-Kursen. Der nächste große Kurs startet jetzt im Januar. Elternsein als Weg. Das ist ein ganz, ganz neuer Kurs, den ich zusammen mit Ananda Würzburger anbiete, mit der ich schon das Buch geschrieben habe, Der kleine Samurai findet seine Mitte. In diesem Kurs geht es um dich. Es geht um den Umgang mit unseren eigenen Gefühlen, unseren eigenen Prägungen, unserer eigenen Muster, unserer eigenen Erfahrung, Biografie, unserer eigenen Kindheit. Ja, und dann schauen wir uns natürlich an, wie können wir das anders machen? Und wir üben das. Für alle, die jetzt nur nicht gleich sagen, wow, ich springe in so einen großen Kurs, ich habe auch was ganz, ganz, ganz Kleines. Es gibt ein Webinar, eine Meisterklasse, die heißt Easy Christmas. Es ist vor allem eine große Überraschung. Es geht darum, wie können wir entspannter durch den Advent kommen? Wie können wir leichter Weihnachten feiern? Ein Webinar am 6. Dezember, also jetzt Nikolaus, es ist ein Webinar, es gibt dazu noch eine Überraschung, einen Bonus, der dir hilft, dich zu entschleunigen, das Ganze für 24 Euro. Wenn du zu den ersten 24 gehörst, die das buchen, gibt's noch eine extra Überraschung für dein Kind. Ja, alle Infos dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Seite, sonst schreib mich gerne an. Falls du das erste Mal eingeschaltet haben solltest in dieser Show, dann herzlich willkommen und bitte geh rüber zu iTunes oder in deine Podcast-App und abonniere die Show. Du kannst dir auch auf meiner Seite den Newsletter bestellen, dann sage ich dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Sollte dir in dieser Folge irgendetwas gefallen, du sagst, wow, das ist ein cooles Zitat von Danielle, was sie hier geteilt hat, dann teil gerne das Zitat auf Instagram, Twitter oder Facebook und markier uns Danielle oder mich. Dann wissen wir einfach, dass du die Folge gehört hast und was dir gefallen hat. Jetzt aber zum Gast unserer heutigen Episode. Danielle Graf ist Bloggerin, Podcasterin und Bestsellerautorin. Sie arbeitet als Organisationsentwicklerin und Rechtsökonomin. Sie hat zwei Kinder und vor allem ist sie die eine Hälfte von dem Blogger-Team Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Gemeinsam mit Katja Seide hat Danielle den gleichnamigen Spiegel-Bestseller geschrieben. Ein Buch über die Trotzphase, die Autonomiephase. Und genau darum geht es heute im Gespräch mit Danielle. Hallo Danielle, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Christopher, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ihr habt ein Kartenset rausgebracht zu eurem Buch. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Das eben schon verraten, dass es euer Trick ist. Ihr nennt das alles immer gleich.
Genau, never change a running system. Es heißt alles, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn.
Genau, gibt es eigentlich schon T-Shirts und Kissenbezüge?
Noch nicht. Wir hatten schon mal drüber nachgedacht, aber wir halten uns ja immer für selbst gar nicht so berühmt und deswegen die Idee erstmal wieder verworfen. Also ich glaube, der Gedanke ist total schräg, dass irgendeiner das kaufen würde.
Obwohl ich so ein T-Shirt, ich glaube, ich ganz cool finde, ne? So.
Echt? Also wir können das mal ausprobieren mit einer kleinen Auflage. Ich bin ja schon immer verwirrt, wenn die Menschen sich über ein Autogramm freuen. Das verstört mich schon immer zutiefst. Ja, den Versuch ist es wert. Warum nicht?
Ja, also wenn ich mir das gerade überlege, ich habe das T-Shirt an, ne, dann sagt das ja was über mich aus, ne, über meinen Wahnsinn. Ne, so.
Das stimmt natürlich. Allerdings, wir kriegen ja auch manchmal Schelte, dass der Titel irgendwie so seltsam wäre. Insofern, ja, also, aber es könnte Anlass zu Gesprächen geben, wie das gewünschteste Wunschkind, verstehe ich nicht und so weiter. Also,
Was ist daran seltsam an dem Titel?
naja, also ich sage mal, Menschen, die Hintergrundgeschichte nicht kennen, sagen, ja, jedes Kind ist doch das Gewünschteste. Wieso ist jetzt deins das Gewünschtere? Also diese Steigerung, damit haben einige ein Problem. Sagen, jedes Kind ist gewünscht. Ja, wie gesagt, es gibt eine Hintergrundgeschichte dazu. Die ist einfach, dass meine Co-Autorin Katja ein Baby bekam und das war ein absolutes Wunschkind, auch durch künstliche Befruchtung entstanden. Und als es dann da war, schrieb sie ihrer Freundin eine SMS und ganz aufgeregt, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten ist endlich da. Und ja, dann war das ein ganz klassisches Baby, was eben eine abendliche Heulstunde hatte und wirklich viel weinte. Und ja, Katja war nicht geübt im Umgang mit Säuglingen und schrieb dann wirklich kurz nach der Geburt ihrer Freundin eine Nachricht, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Ja, und so entstand eigentlich unser Blogtitel.
Ja, einer der erfolgreichsten Elternblog, ne, hierzulande.
Ja, sagt man. Ich kann das halt selbst immer noch nicht ganz fassen, ehrlich gesagt.
Ja. Was ist denn die Autonomiephase? Es geht ja um bei euch vor allem um die Trotzphase, formerly known as Trotzphase.
Genau. Ja, nennt man heutzutage einfach auch nicht mehr so. Haben wir auch Schimpfe bekommen, dass unser Buch Der entspannte Weg durch Trotzphasen heißt. Aber das ist einfach der Begriff, den die meisten Eltern noch kennen. Also, dass es da hauptsächlich um Autonomie geht, war ja, ich sag mal, mittlerweile ist das Thema sehr präsent, aber war zu der Zeit, wo wir dieses Buch geschrieben haben, noch gar nicht so groß Thema, dass eigentlich die Kinder in einer Phase sind, ja, die entwicklungsbedingt ist und die auch gut ist, weil sie nämlich ja so einen ersten Ablöseprozess von den Eltern beginnen und ja ihren eigenen Willen einfach entdecken und eben noch Probleme haben mit der Regulation von Emotionen und dass das also gar kein Trotz ist, sondern sie wirklich das erste Mal so ein bisschen flügge werden. Also autonom.
Wieso ist das so wichtig, diese Phase?
Naja, wenn es die nicht gäbe, dann würden wir unsere 12-Jährigen noch im Arm tragen und stillen. Ich glaube, das macht zwar mit Babys relativ viel Spaß, aber ja, irgendwann, Kinder müssen groß werden oder ja, einfach sie müssen erwachsen werden und auf diesem langen, langen Weg durchlaufen sie ganz viele Stadien. Und das ist so das erste Stadium, das ihnen erlaubt, sich auch in der Welt umzuschauen. Also sie werden ja zunehmend mobil und entfernen sich von den Eltern. Und ja, sie müssen selbst herausfinden, welche Wünsche sie haben, wer sie selbst sind. Und um das zu entdecken, ja, müssen sie ganz viele Niederlagen und Rückschläge in Kauf nehmen. Und das macht sie einfach wütend, was völlig normal ist. Das geht ja manchen Erwachsenen noch so. Nur haben wir eben gelernt, diese Wut zu regulieren. Und ja, unsere ganz kleinen Kinder, die können das noch gar nicht. Die brauchen einfach relativ lange Zeit. Die Autonomiephase erstreckt sich ja im schlechtesten Fall 2, 3 Jahre. Im besten Fall hat man es nach einem halben Jahr geschafft. Ja, und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend für Eltern.
Wieso fällt uns das so schwer, das zu begleiten?
Weil wir es kaum bis gar nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Erziehung war relativ klassisch. Also ja, das begann damit, dass man damals Babys einfach schreien ließ. Das war Usus. Es gab ein oder zwei Kinderbücher, die Kinderärzte, also Bücher über Erziehung meine ich. Man hatte einfach überhaupt gar keinen Zugang zu anderem Wissen. Und die Ärzte haben alle das selber empfohlen. Lasst die Kinder schreien, gebt Karottensaft in die Flasche und so weiter. Also das Wissen war relativ homogen. Und da gehörte es dazu, dass Kindern beigebracht werden musste, dass die eben nicht auffallen in der Gesellschaft. Und nicht auffallen heißt, sie mögen sich bitte gut benehmen, sie mögen nicht rumschreien, nicht weinen. Und das sind natürlich Dinge, die in der Autonomiephase passieren. Und deswegen triggert uns das ganz gewaltig, weil wir gelernt haben, Wut ist ein schlechtes Gefühl. Und das muss man unterdrücken und möglichst abschalten, um nicht aufzufallen, um die Gesellschaft damit nicht zu belästigen. Und weil wir den Umgang mit Wut nicht gelernt haben, fällt es uns ganz, ganz schwer, das auszuhalten, weil wir immer das Gefühl haben, als Eltern zu versagen. Also wenn unser Kind einfach im Supermarkt sich fallen lässt, weil es eben nicht die Quengelware bekommt, dann kennen wir das, dann ruhen die Blicke der Eltern auf uns und wir haben so den innerlichen Druck, oh Gott, ich muss jetzt diese Situation irgendwie in den Griff kriegen. Und durch unsere Anspannung verstärkt sich das natürlich, weil das Kind merkt, meine Eltern sind nicht da für mich. Die bauen noch zusätzlich Druck auf, denen ist die Situation unangenehm und so löse ich das natürlich nicht. Ne? Aber meine Angst, die ist eigentlich, die Gesellschaft irgendwie zu verärgern. Und das ist ganz schwer, da loszulassen. Deswegen war es uns auch so wichtig zu erklären, was passiert überhaupt im Gehirn, weil was wir ganz oft die Rückmeldung bekommen ist, dass Eltern sagen, oh, dadurch, dass ich jetzt verstehe, dass die Kinder gar nicht anders können, kann ich mit der Situation umgehen. Und da sind mir plötzlich auch die Leute egal, weil ich weiß, was das Richtige ist zu reagieren und dann kann ich mich ganz auf mein Kind fokussieren und kann das einfach ausblenden. Und ich sag mal, die meisten Eltern sind ohnehin in so einer Situation froh, dass es nicht ihr eigenes Kind ist, was das betrifft. Das heißt, diese bösen Blicke bilden wir uns eigentlich nur ein und meistens denken Leute sich gar nichts dabei. Und Gott sei Dank ist es in der Gesellschaft mittlerweile relativ breit angekommen, dass eher Leute Unterstützung anbieten, statt Vorwürfe zu machen. Weil die einfach wissen, kleine Kinder sind so und das ist völlig normal.
Ja, bei mir geht manchmal auch nur die eigene Alarmanlage an, wenn irgendwo ein Kind schreit, ne, dann geht sofort dieses, ne, ja, aber das muss man helfen, ne, so.
Genau.
Aber bei demjenigen kommt es vielleicht ganz anders an, ne? Der merkt nur die Blicke.
Genau, witzigerweise ist ja von der Natur so vorgesehen, dass unruhige Kinder uns tatsächlich nervös machen. Also es ist so ein eingebauter Überlebensmechanismus bei Säuglingen. Das heißt, wenn irgendwo ein Baby rumliegt und weint, da kann niemand wirklich ruhig bleiben, außer er ist wirklich komplett abgestumpft und hat irgendwie alle Emotionen abgespalten. Aber jeder Erwachsene im Umfeld wird sich umdrehen und gucken, was ist los mit dem Kind? Kann ich irgendwas tun? Also was bei Babys funktioniert, versagt einfach irgendwann bei den kleinen Kindern. Aber das ist wirklich der Druck der Gesellschaft. Die Erwartungen, die Kinder sollen funktionieren, haben uns dazu gebracht, dass wir die Kinder gar nicht mehr in ihrer Entwicklung sehen, sondern nur noch sagen, die müssen jetzt hier irgendwie passen und wir dürfen keinen stören.
Ja, ich merke das bei mir selbst. Ne? Bei Kindern, kleinen Kindern und Kindern geht das noch ganz gut, aber ich merke, dass es bei Jugendlichen, ne, dann ne, die sind ja auch noch Kinder. Ne? So, die Gehirnentwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen oder die charakterliche und ich merke das selbst, wie ich das bei meinem Kind dann manchmal, meinem jugendlichen Kind manchmal Maßstäbe anlege, wo ich mir denke, alter Schwede, so rückblickend.
Ja, also ich war auch ganz erstaunt, weil als mein Sohn in die Schule kam, hatte er eine Phase, wo er wirklich sehr, sehr wütend war, weil es ihm wirklich schwer fiel, sich in so einem Regelschulsystem zurechtzufinden. Mhm. Und ich fragte Katja dann auch irgendwann, sag mal, wie lange dauert es denn, bis Kinder wirklich eine Impulskontrolle aufbauen, dass man sagen kann, der müsste sich jetzt eigentlich zusammenreißen können. Mhm. Und da sagte sie, du, das dauert im Grunde noch das ganze Grundschulalter lang. Nur ist es in Brandenburg, wo ich wohne, ist das Grundschulalter 6 Jahre. Also mein Sohn hat noch 2 Jahre Zeit. Aber es ist tatsächlich so, es wird sehr viel besser mit zunehmendem Lebensalter. Aber es gibt immer noch Momente, also bei meinen Kindern ist es insbesondere so, wenn sie hungrig sind, da ist die Impulskontrolle hauchdünn, wie Seidenpapier. Aber auch das ist normal. Ne? Also was wir jetzt im Laufe der Zeit gelernt haben, ist einfach, dass es schneller vorbeigeht. Mhm. Und das lässt es mich relativ gut aushalten, wenn ich weiß, okay, das sind 5 Minuten Gewitter und danach können wir wieder völlig normal miteinander reden und einfach das Problem besprechen.
Also merke ich auch bei mir selbst, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe am Tag, ne, dann bin ich einfach nicht so, kann ich nicht so lange das auch halten von meinen Kindern. Ne? Also dann merke ich auch selbst, dass ich schneller irgendwo reinrutsche in Tonfall, den ich eigentlich nicht anschlagen möchte. Ja. Wie ist das dann erst mit einem Kind, das noch einen präfrontalen Kortex hat, der noch nicht fertig ist? Ne?
So. Genau. Also die Reifung dauert einfach. Es gibt ja auch viele Erwachsene, die wirklich Probleme haben, dadurch, dass wir eben diesen Umgang mit der Wut nicht gelernt haben.
Ich hatte mal so einen Chef.
Echt? Ja. Habe ich auch. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber es ist tatsächlich so, also der Mensch sieht dann rot und das ist auch ein ganz normales biologisches Verhalten. Ne? Das ist ganz fest in uns verankert, einfach dieses evolutionsbiologische, wenn eine Gefahr droht, dann musst du reagieren mit Angriff oder Flucht. Und das zu regulieren in Situationen, die uns wirklich sehr stark triggern, ist wirklich schwierig. Also das ist wirklich die hohe Kunst, Menschen, die da immer gelassen bleiben. Ich bewundere meinen Mann, der kann das wirklich, ich glaube, der hat die Kinder noch nie wirklich angeschrien. Also der kann das, aber mir persönlich fällt das auch sehr, sehr schwer.
Was hilft dir dabei?
Was hilft mir dabei? Ja, das Wissen, dass es wirklich normal ist. Weil warum werden wir Eltern denn unruhig? Es ist doch im Grunde, also zumindest ist es bei mir so, die Angst vorm eigenen Versagen. Also bei mir ist es jetzt so doppelt so schlimm natürlich noch, weil ja einige in meinem Umfeld natürlich wissen, was ich mache. Das heißt, wenn sich mein Kind, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlecht benimmt, dann weiß ich gar nicht, ob die Menschen das denken, aber ich denke dann immer, ach Mensch, guck, der weiß, ich schreibe Bücher darüber, wie man mit wütenden Kindern umgeht. Dein Kind ist jetzt wütend, die denken bestimmt, du müsstest es viel besser im Griff haben. Oh Gott, aber es ist, boah, du kriegst es gar nicht hin. Und also das setzt mich unter Druck und mir diesen Druck zu nehmen, das ist eigentlich die größte Arbeit. Und auch wirklich daran zu arbeiten, ich habe Bücher drüber geschrieben, ich spreche mit Menschen drüber, aber das Gefühl, Wut als positives Gefühl anzunehmen, das fällt auch mir immer noch schwer. Das ist einfach so tief verankert. Ich durfte, sollte nie wütend sein. Ich kann es jetzt immer noch sehr schwer. Und wir haben Boxsack aufgehängt. Gerade frisch erst wieder. Und den habe ich auch schon gut genutzt. Kann ich immer nur empfehlen. Also das einfach körperliches Ausagieren hilft enorm gegen angestaute Emotionen.
Wo warst du wütend? Und es war angemessen? Und konntest die Wut genießen?
Oh, das ist eine interessante Frage. Habe ich es schon mal genossen, wütend zu sein? Ich glaube nicht, nein. Es ist für mich ein unangenehmes Gefühl, ein extrem unangenehmes Gefühl.
Ja, krass, ne? Wie lange das hält, ne?
Ja.
Diese Scheiße, die wir da den Kindern machen, ne?
Ja.
Ja, wow. Was ist so die größte Fehlannahme, die Autonomiephase betreffend, die vielleicht noch existiert?
Absolut, dass Kinder Dinge vorsätzlich machen, um uns zu ärgern. Das ist, glaube ich, das ist eine ganz, ganz weit verbreitete Annahme, woraus ja dann auch die Überlegung resultiert, ich muss Grenzen setzen. Ja. Also ich darf mir bestimmte Verhaltensweisen nicht gefallen lassen. Was viele, viele Menschen erhält, ist die Erkenntnis, wann der Meilenstein der Perspektivübernahme ist.
Wann ist der?
Der ist.
Oder was ist die Perspektivübernahme?
Die Perspektivübernahme. Ich erkläre das immer gerne mit dem Sally und Anne-Experiment. Ja. Da kann man auch ausprobieren, ob das eigene Kind das schon kann. Es ist super spannend.
Darf man das?
Ja, es ist völlig in Ordnung, weil es mir auch weiterhilft zu erkennen, was kann mein Kind und was kann mein Kind nicht. Also es geht einfach darum, ist übrigens auch eine Karte in unserem Kartenset, wie man das Experiment durchführt, also falls es jetzt jemandem zu schnell geht. Es ist ein bisschen komplexer. Also im Prinzip sind zwei Mädels in einem Zimmer und da ist ein Korb und da packt das eine Mädchen, nämlich Sally, den Ball in den Korb. Dann geht das andere Mädchen raus und Sally nimmt aus dem Korb den Ball und packt den einfach in den Schrank. Jetzt kommt Anne wieder rein und das Kind wird gefragt, wo sucht denn Anne jetzt nach dem Ball? Jetzt gibt es ja zwei Antwortmöglichkeiten. Also entweder sie sucht in dem Korb, weil sie gesehen hat, dass er da versteckt wurde. Oder aber sie guckt in dem Schrank nach und die Kinder, die noch nicht die Perspektivübernahme beherrschen, die sagen dann, na, ich habe doch gesehen, wie der Ball in den Schrank gelegt wurde, also weiß Anne das auch, also guckt sie dort nach. Das heißt also, das Kind geht davon aus, alles, was ich weiß, wissen alle anderen Menschen auf der Welt auch. Uns Erwachsenen ist klar, natürlich wird die in dem Korb suchen, weil sie diesen Vorgang, dass der Ball da rausgenommen und woanders hingelegt wurde, gar nicht beobachtet hat. Und wenn ein Kind aber diesen Schluss ziehen kann, das Kind war draußen, also wird es im ursprünglichen Ort suchen, dann kann das Kind die Perspektive von Anne einnehmen. So, und das können Kinder, es kommt drauf, es gibt Kinder, die können das schon mit 3, manche sind ein bisschen später dran mit 5. Autisten übrigens fällt das wahnsinnig schwer. Die können es auch sehr, sehr spät nicht. Aber ich sage mal, mit 4 ist normalerweise dieser Meilenstein abgeschlossen. Und erst dann, wenn ich den erreicht habe, kann ein Kind vorsätzlich provozieren. Weil um einen Elternteil zu provozieren, muss ein Kind natürlich eine Absicht haben und wissen, was löse ich denn bei dem anderen aus. Das heißt, es muss sich in mich hineinversetzen können. Das heißt, wenn ich jetzt den Teller zu Boden schmeiße, dann wird Mama wütend. Aber diesen Schluss, wie gesagt, kann man erst ziehen, wenn man diesen Meilenstein erreicht hat. Das heißt, Kinder bis dahin können überhaupt nicht vorsätzlich provozieren. Und wenn ich davon immer ausgehe, dass es für das Verhalten meines Kindes einen guten Grund gibt, den kenne ich möglicherweise nicht, aber er ist garantiert nicht, dass es mich provozieren will, dann schaffe ich es sehr, sehr viel gelassener zu bleiben.
Okay, wenn du sagst, aber ab 4 können sie es, dann könnte es mich ja dann ja provozieren und dann
Ja.
dürfte ich dann Grenzen setzen, oder?
Naja, was heißt Grenzen setzen? Also natürlich, Kinder brauchen eine Umwelt, wo es Leitlinien gibt, an denen sie sich orientieren können. Das ist ganz klar, dass wir als Eltern Grenzen setzen müssen in dem Sinne von die körperliche Unversehrtheit eines anderen muss erhalten bleiben und meine Freiheit beginnt da, endet da, wo die eines anderen aufhört und so weiter. Aber die Umwelt an sich, die setzt ja schon so viele Grenzen, mit denen Kinder fertig werden müssen. Also es ist nicht Aufgabe der Eltern, künstlich Grenzen zu setzen, um Kindern irgendwie ein Regelverständnis oder ein Funktionieren beizubringen. Darum geht es nicht.
Okay, es geht um Schutz und um
Genau,
Verantwortung, ja,
richtig.
um nicht das Kind zu begrenzen.
Richtig. Also ich glaube, der Satz, wirklich immer vom bestmöglichen Motiv seines Kindes auszugehen, ist ein ganz, ganz wichtiger, weil ja, der einfach unterstellt, dass alle Kinder für ihr Handeln gute Gründe haben. Die sind für uns oft nicht erkennbar, aber sie sind vorhanden. Und wenn wir Kindern ein bisschen Zeit geben, dann ja, dann werden wir diese Gründe sogar erkennen und wenn sie später gut sprechen können, auch mit ihnen besprechen. Ich erzähle so gerne die Geschichte von meinem kleinen Sohn. Wie alt war der denn? Ich 4 oder 5. Wir wollten einen Wochenendausflug machen und ins Auto steigen. Und der fand im Vorgarten einen Stock und spielte damit rum. So, und dann sagte mein Mann irgendwann: So, jetzt steigen wir ein. Und mein Kind rannte mit dem Stock in den Garten. Und mein Mann sagte so ein bisschen wie: Oh, jetzt rennt er wieder weg. Ich habe doch gesagt, er soll einsteigen, und rief mit der: Kommst du jetzt her? Wir wollen doch losfahren. Und ich sagte: Warte doch mal kurz eine Minute ab. Und dann rannte mein Kind einfach in den hinteren Garten und schmiss den Stock auf den Komposthaufen, weil einen Stock wegräumen war für ihn quasi im Gehirn verdrahtet, Unkraut räumen und so weiter. Also wenn ich etwas Pflanzliches in der Hand habe, was ich weglegen soll, muss ich das auf dem Komposthaufen machen. So, er legte den Stock auf den Komposthaufen, kam zum Auto und setzte sich rein. Und das war wirklich eine Minute, die es gedauert hat. Natürlich hätte ich jetzt hinterherlaufen können, ihn fangen können, sagen, wir haben doch gesagt, du sollst. Aber er hatte ein ganz anderes Motiv. Und wenn uns das gelingt, in relativ vielen Situationen ähnlich zu machen und erstmal zu denken, ja, das hat einen Sinn und einen Grund, warum das Kind das macht, dann werden wir sehen, dass ganz viele Situationen sich auflösen, ohne dass wir da irgendwie eingreifen oder schimpfen müssen.
Was macht das mit dem Kind, wenn wir so auf das Kind reagieren?
Ah, das ist schwierig, weil natürlich fühlt es sich erstmal unverstanden. Und da es in diesem Alter ja noch eben nicht den Meilenstein der Perspektivübernahme einnehmen kann, denkt es natürlich, wir wissen alles, was es selbst weiß. Das heißt, das Kind denkt, wir kennen seine Motive und versteht natürlich umso weniger, warum wir dann so handeln. Weil es denkt doch, die müssen doch wissen, dass ich jetzt zum Komposthaufen laufe. Warum erkennen sie meine Mithilfe, die es ja in dem Moment ist, nicht an? Und ja, Kinder können da durchaus auch resignieren. Das erleben wir zum Beispiel. Kinder sind ja mit 2 bis 3 Jahren, ist es das größte, Mama und Papa im Haushalt zu helfen. Na? Jeder kennt es, ich helfe dir die Wäsche aufhängen oder ich putze ein bisschen. Und natürlich ist das Ergebnis nicht so, wie wir es uns wünschen, weil das Kind es natürlich noch gar nicht kann. Aber es ist das Größte für das Kind, einen wichtigen Beitrag fürs Familienleben zu leisten. Und wir machen leider häufig den Fehler, dass wir diese Hilfe nicht genügend anerkennen oder sagen, nee, komm, ich mach's jetzt selber oder da einfach regulierend eingreifen. Und ja, da resignieren dann Kinder. Das macht denen keinen Spaß mehr. Und an der Stelle stellen sie dann auch einfach die Bemühungen, uns zu unterstützen, ein. Und wenn wir das immer und immer und immer und immer wieder machen, dann kann es sich auf die Kooperationsbereitschaft ja langfristig auswirken.
Hm. Ja, weil ich dann kommen wir auch gerade ein bisschen erdacht, ne, weil unsere Kinder helfen schon toll mit, aber natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen.
Ja, genießt das. Also wenn sie helfen, klar. Mhm. Dann ist wie bei Katzen, wenn die dir eine Maus bringen, dann lobe die ganz toll, weil die wollen dich ernähren und dann räumst du sie hinterher weg. Ich sag mal, bei Kindern kann man es genauso machen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja noch nicht so hoch oder die Hilfe so intensiv, dass man dann einfach die kleinen Schönheitskorrekturen, die meinen Ansprüchen ja nicht genügen, denen der Kinder natürlich schon, dann einfach nacharbeiten. Weil es ist für Kinder wichtig, ein wertvolles Mitglied der Familie zu sein und die wollen unbedingt ihren Teil dazu beitragen. Mhm. Und das sollten wir wirklich wertschätzen, unbedingt.
Wie kann ich mich auf die Autonomiephase vorbereiten, wenn mein Kind noch da nicht drin ist oder ich vielleicht doch gar kein Kind habe?
Ja, da am besten natürlich unser Buch lesen, weil da steht ja alles ganz kompakt drin. Das soll ganz gut sein, habe ich gehört. Wie kann ich mich vorbereiten? Mir bewusst machen, dass mich schwierige Situationen erwarten. Dass diese schwierigen Situationen aber am Anfang relativ lang und intensiv sind, dass die Intensität abnimmt und dass die auch ein Ende haben und dass die auch eine wichtige Funktion im Leben haben. Das heißt, mit jedem Wutanfall wächst unser Kind und der präfrontale Kortex reift. Es ist einfach ein Reifungsprozess. Ne? Es ist wie wenn Kinder laufen lernen. Die fangen erstmal an, sich aufzurichten. Die halten sich dann an Möbeln fest. Dann gehen sie zögerlich ein paar Schritte. Also der Weg bis zum freien Laufen ist irrsinnig weit. Und in der Autonomiephase ist es genau das Gleiche, nur dass nicht der Bewegungsapparat reift, sondern das Gehirn und die Impulskontrolle. Das heißt, wir müssen die zwingend durchlaufen, damit wir dann, ja, einen gut gereiften präfrontalen Kortex haben. Das heißt, die wichtigste Maxime ist Geduld haben und immer wieder sich bewusst machen, es ist keine Provokation. Mein Kind braucht Begleitung. Es muss lernen, die Gefühle auszuhalten. Und das ist die Aufgabe der Eltern. Wir müssen Kinder begleiten und ihnen helfen, ja, Stressregulationsmechanismen zu entwickeln.
Was hast du über dich erkannt in der Autonomiephase deiner Kinder?
Über mich erkannt.
Weil ich vorher nicht so bewusst war.
Das war, glaube ich, auch die Phase, wo ich intensiv angefangen habe, Bücher zu lesen. Weil ich es nicht verstanden habe, warum, ich sag mal, vermeintliches oppositionelles Verhalten sinnvoll sein könnte. Es ist ja auch nicht sinnvoll, dass Babys schreien. Das ist biologisch, ist es nicht sinnvoll, weil früher wäre der Säbelzahntiger gekommen und wenn das Baby geschrien hätte, hätte der Säbelzahntiger es mitgenommen. Das heißt, es hat mich neugierig gemacht, warum ist das so, wie es ist? Und dann hab ich angefangen, lustigerweise Katja ja auch parallel, was uns ja dann zusammengeführt hat, wirklich zu lesen, warum das so ist und diese zentralen Erkenntnisse, dass es nichts ist, was wir Eltern bekämpfen müssen, sondern dass es unsere Aufgabe ist, das zu begleiten, war wirklich die spannendste Erkenntnis und die fanden wir so bahnbrechend, dass wir gesagt haben, die muss auch unbedingt in ein Buch. Weil wenn Eltern sowas wissen, dann gelingt es ihnen auch deutlich mehr Gelassenheit zu entwickeln. Also ich will damit auch nicht sagen, dass man, wenn man mit dem Wissen vertraut ist, dass dann alles total easy und locker ist. Also es wird trotzdem Situationen geben. Jedes Kind ist wütend. Ich arbeite aber an mir und nicht an dem Kind. Das ist der entscheidende Unterschied.
Wo bist du da bei dem Arbeiten gewachsen vielleicht? Welche Fähigkeiten hast du da gelernt?
Na, dieses Gefühle aushalten, ne? Also dieses negative Gefühle aushalten, ohne agieren zu müssen. Das ist, wenn ein Baby schreit, fangen wir Eltern an, total unruhig zu werden. Wir fangen an, es zu wickeln, zu füttern, zu wiegen, weil wir einfach das abstellen wollen. Und dieser Stress verschlimmert das Ganze noch. Und das ist bei wütenden Kindern ganz genauso. Also, was ist die erste Reaktion? Also, wenn ein Kind einen Wutanfall kriegt, dann fangen viele, instinktiv. Es ist ja kein Instinkt, aber sie greifen auf Verhaltensweisen zurück, die sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Und die sind zum Beispiel, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann geh mir nie wieder einkaufen. Also so völlig sinnlose Drohungen, die wir sowieso nicht umsetzen. In unserer Hilflosigkeit versuchen wir zu doktern, statt einfach uns hinzusetzen und zu sagen, okay, du bist wütend. Es ist völlig in Ordnung, dass du wütend bist. Ich lebe diese Gefühle, ich verstehe dich, ich bin für dich da und ich warte ab, bis dieses Gewitter vorüber ist. Und diese Geduld aufzubringen, das hat mich wirklich wachsen lassen. Und diese Fähigkeit, ja, konnte ich bewahren und auch im übrigen Leben schon gut einsetzen. Also dieses, weißt du, wenn man in Konflikten ist oder so, neigt man ja dazu, irgendwie sofort loszupoltern. Aber dieses ruhig bleiben, abwarten, erstmal die Blitze verschießen lassen, das ist sehr konfliktlösungsfördernd.
Ja, der andere fühlt sich ja dann auch auf eine Weise auch gesehen, wenn ich das nicht sofort wegmachen will.
Genau,
Also
ja.
ich kenne das bei mir auch, ne, dass ich sofort dann auch eine Lösung präsentieren möchte oder ne, so, statt da zu bleiben und einfach zu sagen, okay, gerade ist das scheiße, hilflos, sonst was. Und ich frage mich gerade, ob das irgendwas mit unserer Geschichte zu tun hat, dass das in dem Land so schwierig ist, das fällt, oder ob das generell eigentlich was ist, was unsere ganze moderne Gesellschaft prägt. Dass wir dieses halten können, sagen, okay, ich bin einfach für dich da, auch wenn es dir jetzt dreckig geht und ich habe keine Lösung oder so, ne?
Also ich glaube, das ist schon in unserer deutschen Kultur relativ tief verankert, weil wir ja, das wissen ja viele, eben über lange, lange Jahre einen Elternratgeber von Johanna Hare hatten, der noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammte und wo eigentlich das höchste Erziehungsziel war, dass Kinder funktionieren, dass die in die Gesellschaft passen, dass die, ja, dass die machen, was man ihnen sagt und so weiter. Und das hat sich sehr, sehr lange durchgefärbt. Also dieses Buch ist leicht geändert bis in die 80er Jahre verkauft worden. Und deswegen ist das schon ein sehr, sehr deutsches Ding, dass Kinder doch bitte funktionieren sollen. Aber wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, da gibt es eine ähnliche Kultur. Also da ist es gang und gäbe, dass Säuglinge schreien gelassen werden, dass die sehr, sehr früh schon ja, durch andere Personen als die Eltern betreut werden. Aber es gibt auch vor allen Dingen so in den asiatischen Staaten, also kann man nicht pauschal sagen, aber ich weiß zum Beispiel in Thailand, dass man da deutlich gelassener ist, also dass da schreiende Kinder vollkommen normal sind. Da stresst sich kein Elternteil, weil ein Kind jetzt weint oder so. Das ist ein völlig anderer Umgang. Als wir vor 2 Jahren in Griechenland waren, waren wir auch im Supermarkt und irgendwie mein Kind kriegte einen Wutanfall und dachte schon wieder, oh Gott, oh, wie unangenehm. Also das schafft man relativ schwer abzulegen. Und dann kam schon eine Verkäuferin angerannt. Ich dachte, Gott, jetzt kriegen wir bestimmt Ärger und die schickt ihn raus. Stattdessen zauberte die irgendwie eine Süßigkeit hinterm Rücken hervor, strahlte ihn an und sagte, du armes Kind. Ich dachte so, ja. Und es hat auch geholfen. Also der war so verdutzt an der Stelle, weil er das überhaupt nicht kannte. Und dann war der Wutanfall vorbei und die hat sich total gefreut. Und ich habe gedacht, hä, ja, das ist eigentlich der Umgang, den man sich wünscht, ne? Und wenn man in so einer Gesellschaft aufwächst, dann hast du ja auch gar keine Angst mehr. Dann stresst du dich als Elternteil auch selbst gar nicht mehr so doll. Ja, also insofern ist das wirklich ja, ein kulturelles Ding. Wie haben wir es selbst erlebt? Wie ist der Blick auf Kinder in der Gesellschaft? Und ich glaube, der ist in Deutschland schon relativ hart und schlecht, leider immer noch. Also man merkt, in den letzten Jahren kommt da Bewegung rein, so dieses achte auf die Bedürfnisse, schaut auf eure Beziehung und Kinder sind keine kleinen Teufel, die man bändigen muss, sondern ja, ein Partner, mit dem du wirklich eine tolle Zeit verbringen kannst und der dein Leben irrsinnig bereichern kann und der halt manchmal auch wütend wird, völlig zu Recht. Dieses Bild wandelt sich gerade so ein bisschen und da bin ich irrsinnig froh, ein Teil davon zu sein. Und allein wenn man jetzt in die Buchhandlungen schaut, also früher hat man dann Herrn Winterhoff, Frau Kass-Zahn gesehen und das war's dann auch. Und jetzt sprießen Bücher wirklich, Mama, nicht schimpfen und übers Schreien und über wirklich liebevolle Zuwendung und so weiter. Also das beherrscht einfach das Bücherregal und eröffnet ganz vielen Eltern Alternativen, weil die meisten haben schon das diffuse Gefühl, sie möchten es irgendwie anders machen. Und sind auf der Suche nach Fragen, wie geht's denn anders? Und die finden Antworten heutzutage. Und das ist echt toll. Und ich denke, dass sich das langfristig durchsetzen wird.
Du hast ja Bedürfnis und Beziehung eben auch genannt. Was ist denn der Unterschied zwischen be beziehungsorientiert und bedürfnisorientiert?
Ja, das ist ein und das Gleiche.
Ah, okay,
Also
dann.
das ist, der Erziehungsstil ist quasi, das sind die zwei Hauptthemen, auf die sich da fokussiert oder die im Blick behalten werden. Bedürfnisse, wobei man das immer nicht missverstehen darf. Es wird oft missverstanden, dass die Bedürfnisse des Kindes das Wichtigste sind. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, von allen Beteiligten die Bedürfnisse zu erkennen und dann abzuwägen und zu überlegen, wessen Bedürfnisse wiegen jetzt am schwersten. Und das können durchaus auch die der Eltern sein. Es geht nicht darum, wirklich ja quasi wie ein Helikopter um die Kinder zu schwirren und zu sagen, ich mache alles möglich, was immer du dir wünschst. Darum geht es gar nicht. Also wir müssen uns selbst im Auge behalten, weil nur das macht uns ja langfristig glücklich und zufrieden. Wenn wir immer nur den Kindern ihre Wünsche erfüllen, also weil man muss ja auch unterscheiden zwischen Wünschen und Bedürfnissen, ne? Also
Ja.
Bedürfnisse sind die Dinge, die wirklich keinen Aufschub erdulden. Also man kennt natürlich die klassischen Grundbedürfnisse, aber eben so Zugehörigkeit und Zuneigung, gesehen werden und so weiter. Das sind Bedürfnisse, die sind total wichtig und die müssen von allen erfüllt werden. Und dann hat man auch ein harmonisches Zusammenleben. Und Beziehung ist halt, dass wir darauf achten, dass wir nicht durch Maßnahmen, die unsere Beziehung beschädigen, unnütz Konflikte uns ins Haus holen. Also Beziehung heißt einfach, ich sehe den anderen, ich begegne dem auf Augenhöhe. Das heißt nicht, dass der über mich bestimmt oder so, sondern einfach, dass man interessiert aneinander ist und dass man immer wieder miteinander redet, dass man wirklich im Gespräch bleibt und ja, eine Innigkeit aufbaut, die ein Leben lang dann anhält.
Was hat dich da überrascht in die Beziehung zu deinem Kind und deinen Kindern? Seite des Kindes vielleicht.
Also was mir beim ersten Kind aufgefallen ist, dass dieses Kind ist da und du liebst es sofort bedingungslos, magische Zaubergefühl nicht da war. Das hat mich wirklich überrascht. Also ich hatte eine relativ lange, schwierige Geburt und dann wurde mir das Kind auf die Brust gelegt und klar war das toll. Also die Hormone haben ihre Arbeit getan und haben ihr Feuerwerk. Also man war glücklich und zufrieden, aber dieses ich himmle mein Baby wochenlang aus dem Bett an, ich stille, trage es und bin dann auf einer glückselig schwebenden Wolke. Das blieb aus und so hatte ich mir das wirklich vorgestellt. Ich hatte so ein klassisches Kaffeehausbaby erwartet, also dass du halt überall mit hinnehmen kannst, das immer schläft, immer glücklich ist und bitte doch recht freundlich grinst, wenn es angesprochen wird. Und stattdessen hatte ich ein Baby, das halt total viel geschrien hat, weil es völlig überreizt war, dass ich nicht mit rausnehmen konnte, weil ich mich geschämt habe, weil es geweint hat. Und das hat mich so ein bisschen erschüttert und da musste ich mich ganz schön zurechtrappeln. Und auch das war auch schwierig, eine Bindung aufzubauen, wenn du immer gar nicht verstanden hast, warum reagiert das Kind nicht so. Also man hatte ständig das Gefühl, man macht irgendwas falsch, weil warum schreit das Kind und warum erkenne ich nicht, was es braucht? Das hat mich im ersten halben Jahr ziemlich belastet, weil ich es so nicht erwartet habe. Das war beim zweiten Kind dann schon ganz anders, weil da war ich drauf vorbereitet und da konnte ich mich auch viel besser drauf einlassen. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass mein gewünschtestes Wunschkind jetzt gar nicht so wunschkindig war, wie ich es mir gewünscht hätte. Also es klingt jetzt total gemein, aber ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen kennen das, dass die erste Zeit eben nicht so ist, wie man sich es vorstellt. Und das ist, dass man da in der Realität irgendwie ganz anders ankommt, als man sich es vorgestellt hat.
Ist ja auch dieses, das Kind ist wunderbar und die Liebe ist und die ist die ganze Zeit so groß. Das ist ja auch wie so eine Wunschvorstellung, ne? Also, wo haben wir das sonst im Leben, ne? Dass alles wunderbar ist und die ganze Zeit es nur Glücksgefühle gibt, ne? In der Regel sind Glücksgefühle sehr kurz. Es gibt Zufriedenheit, die lang ist, aber das Glück an sich ist ja immer wie so kleine Peaks, die gar nicht so lange anhalten. Und dann bei sowas Herausforderndem wie ein Baby haben wir dann die Erwartung, dass das uns quasi wie so ein Disney-Film in den Himmel schießt.
Ja, das war tatsächlich, ich habe auch Freundinnen, da funktioniert das. Also, aber die sind auch so.
No way.
Doch, ich habe eine Freundin, die hat wirklich ihr fünftes Kind bekommen und ich kenne keinen so ausgeglichen und die kann mit den Babys umgehen, die weiß, was die brauchen. Die schleppt die den ganzen Tag umher, stillt die 35 Mal, wenn es sein muss und es erfüllt die total und die ist wirklich glücklich. Und das war für mich natürlich auch ein Rollenvorbild, ne?
Oh ja, schön.
Und ich bin bescheiden. Das ist nicht die Normalität. Ich denke mal, dass es bei den wenigsten Eltern so ist, aber so habe ich es mir auch gewünscht. Ne? Also so hätte ich es gern gehabt und habe das wirklich als eigenes Versagen empfunden. Und nun bin ich eh so ein Mensch, der relativ perfektionistisch ist und dann ruht der Kopf nicht und denkt, da musst du doch irgendwas machen. Und ich sag mal, im Nachhinein ist das schön, weil deswegen bin ich jetzt an der Stelle, wo ich bin, nämlich, dass ich solche Dinge sagen und erklären kann. Aber für mein Kind damals war ist natürlich schade. Aber es ist ja nicht die Babyzeit nur, wo man Gelegenheit hat, eine Bindung aufzubauen. Das setzt sich ja im ganzen Leben noch fort. Und wir haben eine ganz tolle Beziehung mittlerweile zueinander, aber die war eben nicht sofort und auf Knopfdruck da.
Vielleicht das nochmal ganz wichtig, weil das kenne ich aus meiner Arbeit einfach auch, dass sobald sich Eltern damit beschäftigen, ganz oft viel Scham und Schuld reinkommt und ja, auch Angst. Ich habe das Baby, das Kind jetzt, ne, so prägend die ersten 3 Jahre, ne, die ersten 6 Monate, ne, die ersten 2 Wochen, was weiß ich, das Bonding im Krankenhaus. Ne, wenn irgendetwas nicht so war und wenn ich auch was falsch gemacht habe vielleicht oder denke, falsch gemacht zu haben, dass da sehr viel Schuld und Angst auch ist.
Ja, weil das so was ans Herz gehende ist. Ne? Das ist einem oft das Wichtigste im Leben, sind die Kinder. Ja. Und die Angst, da etwas kaputt gemacht zu haben, die ist schon sehr, sehr stark. Aber ich sage immer, es ist nie zu spät, gute Eltern zu sein. Und ich sage auch immer, also das gewünschteste Wunschkind ist, muss man nachrechnen, 2013 haben wir den Blog gestartet, 8 Jahre alt. Meine Tochter wird jetzt 13. Mhm. Also die ist in den ersten 2, 3 Jahren, also bis zur Autonomiephase, relativ klassisch erzogen worden. Klassisch meint, dass ich den Anspruch hatte, naja, die musste jetzt auch mal alleine einschlafen. Ich habe sie niemals schreien gelassen. Ja. Aber ich bin an mein erstes Kind, wie alle anderen Menschen, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und die keine guten Rollenvorbilder haben, weil ich hatte niemanden in Familie oder Freundeskreis, wo ich mir das wirklich längere Zeit abschauen konnte, wie man so ein Baby handelt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mist. genau, das wollte ich erzählen. Mein Kind ist relativ klassisch aufgewachsen. Also, und ich bin wirklich erst mit 2, 3 an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, also irgendwie so drohen, ich gehe jetzt ohne dich, habe ich zu meinem Kind damals gesagt. Ja. Mittlerweile ist das ein Satz, der kräuselt mir wirklich die Zähnägel hoch, wenn ich an der Kita stehe und eine Mutter ruft, so, da gehe ich jetzt eben ohne dich. Da will ich ganz laut schreien, nein, tut sie nicht. Sie wird nicht ohne dich gehen, versprochen. Aber ich habe den selbst genutzt, um einfach den Prozess des, du kommst jetzt bitte mit, zu beschleunigen.
Ja. Das funktioniert ja auch, ne?
Richtig, das ist ja das Problem, dass halt diese Mittel immer relativ gut funktionieren, weil sie eben mit den Ängsten unserer Kinder spielen. Mhm. Und ich bin dann auf Alfikon gestoßen, Liebe und Eigenständigkeit. Mhm. Und das ist eigentlich so das Buch, was mein Lebensbild komplett geändert hat, weil es das Verhalten von Kindern von Grund auf erklärt und einfach auch sagt, Strafen und Erpressung sind überhaupt nicht notwendig. Und das war der Punkt, wo mein Kind dann endlich auch das bekam, was es verdient hat von Anfang an, eigentlich diese liebevolle Zuwendung. Und es ist besser, als wenn es nie passiert wäre. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es so ein Glücksbaby auch gewesen wäre. Das heißt also wirklich mit Bonding. Und sie wurde auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur 11 Monate gestillt, was ja trotzdem eine relativ lange Zeit ist. Aber ich sag mal, Menschen, die sich damit beschäftigen, sagen, ja, es stillt halt so lange, wie du magst. Und wenn das Kind 3 ist, ist es auch in Ordnung. Ne? Oder wenn du, wenn du mit dem in einem Bett schlafen willst, ist es auch völlig in Ordnung, solange ihr damit alle zufrieden seid. Man kann das nachholen. Und deswegen, ja, sollte man einfach diese Schuldgefühle, die sind da, die sind nicht schön, aber wie gesagt, es ist nicht zu spät.
Wie gehst du mit diesen Schuldgefühlen um?
Also ich habe mich ja auch viel mit Resilienzforschung beschäftigt und da wird mir bewusst, dass Kinder das aushalten können. Also dass Kinder solche nicht optimalen Erziehungsansätze, das können die verarbeiten. Die sind von Natur aus sehr, sehr, sehr robust. Das ist natürlich einerseits zum Trost, aber andererseits denke ich mir, danach kamen viele, viele Jahre, wo ich sehr viel besser machen konnte, als ich mir das jemals gedacht habe. Und insofern glaube ich,
hast du auch nicht nur konntest, sondern gemacht hast.
Genau, also ich habe mein Bestes gegeben und ich habe auch damals versucht, mein Bestes zu geben. Also man handelt ja nicht aus der Motivation, das Kind, das nervt mich, jetzt werde ich das mal ordentlich bestrafen oder so. Sondern man hat ja damals gedacht, das ist der richtige Weg. Und deswegen diese Reflexion, diese Entscheidung, ich gehe einen anderen Weg, mit denen bin ich zufrieden und mit mir im Reinen.
Ja, hört sich an, auch mit liebevolles Verständnis mit dir selbst. Ne? Ich habe mein Bestes gegeben, auch damals.
Ja,
ne?
Ja, und das ist, man muss nicht perfekt sein. Also ich zitiere nur zu gerne Jule, der mal gesagt hat, die besten Eltern, die er kennt, die machen 20 Fehler am Tag. Die besten. Also insofern, es ist nicht unsere Aufgabe, perfekt zu sein, sondern wichtig ist, dass man das Gesamte im Auge behält. Und es gibt immer Momente, die sind blöd. Und es gibt immer Momente, wo man Kinder anschreit. Es gibt Eltern, denen passiert ist, dass die Hand auch mal ausrutscht. Klar, das ist ist furchtbar, aber entscheidend ist das Gesamtbild. Wenn die Kinder in einem Zuhause aufwachsen mit stabilen Beziehungen, mit Liebe, Zuwendung, wo sie gesehen werden, wo sie ein wertvoller Teil der Familie sind, dann sind die für ihr Leben gestärkt. Und man muss sich nicht verbiegen und nicht die Beine ausreißen, sondern es geht ums Grundgefühl.
Super. Danke dir, Daniel. Danke dir nicht nur für alles, was du jetzt hier geteilt hast, ne, im Podcast, sondern vor allem für deine Arbeit, für eure Arbeit. Das gewünschte Wunschkind ist halt nicht nur ein Blog und ein Buch, sondern ja auch wie ein geflügeltes Wort mittlerweile. Und das transportiert halt auch eine Haltung, ne, und eine Erfahrung, dass es halt nicht immer so einfach ist und so ja. Disney-like, sondern dass es halt tatsächlich auch schwer ist und anstrengend ist und Schlafmangel und alles, was dazugehört. Und da so ein bisschen Hoffnung drin ist und liebevolles Verständnis und dafür einfach ein ganz großes Dankeschön und dass ihr euch und dass du dich auch so zeigst, wie du bist, mit dem, was du alles gesagt hast, wie es nicht optimal war, ne? Und das macht das so viel greifbarer für viele Menschen. Das ist
mir total wichtig. Ganz, ganz wichtig, weil das hören wir auch ganz oft, dass Eltern überrascht sind, dass es uns auch so ging. Und da sagen wir immer, wisst ihr, diesen Blog gibt es einfach deswegen, weil wir die Fehler gemacht haben. Wir haben gesagt, wir gucken uns an, wie ist es passiert und was kann man besser machen? Und das schreiben wir auf. Aber die Fehler haben wir trotzdem gemacht. Wir sind überhaupt nicht perfekt. Wir haben einfach nur ein paar Gedanken und Ideen, wie man die Situation entspannter angehen kann. Und es freut uns total, dass wir da auch so viele positive Rückmeldungen bekommen. Und es ist so schön zu lesen, unser Familienleben hat sich wirklich entspannt. Das macht so viel Freude und ist jedes Mal ein Gänsehautmoment. Ja, das macht uns so wahnsinnig viel Spaß, so viele Menschen begleiten zu können.
Toll. Wo kann man sich mit euch vernetzen? Also es gibt das Kartenset jetzt.
Genau, also wir haben bisher 3 Bücher geschrieben. Das erste ist ja quasi das bekannteste über die Autonomiephase. Wir haben auch gesagt, aber auch die Kinder im Alter zwischen 5 und 10 haben ganz, ganz viele spannende Sachen, über die man schreiben kann. Das letzte Buch, was erschienen ist, handelte um Geschwister. Wie kann man Geschwisterstreit umgehen? Handlungsalternativen. Wann soll ich eingreifen, wann nicht? Wie viel Streit ist normal? Jetzt haben wir eben das Kartenset noch rausgebracht und in sozialen Medien könnt ihr uns folgen, bei Facebook, bei Instagram. Ja, oder eben unserem Blog, unserem kleinen Herzstück.
Super, die Links packen wir alle in die Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest später?
Ui, das ist schwierig. Also was mir gefehlt hat, ist viel Zeit mit meinen Eltern. Das konnte ich mir natürlich nicht beibringen. Und das war auch der Tatsache geschuldet, dass die einfach viel arbeiten mussten. Was mir gefehlt hat, war wirklich zu lernen, wie man mit Gefühlen umgeht. Das musste ich mir später selber beibringen, dass Gefühle gesund und wichtig sind und ja in unserer gesamten Biologie einfach ganz wichtige Funktionen haben und dass man die aushalten kann, soll und muss.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ich bin meinen Eltern dafür dankbar, dass sie immer bemüht waren, mir eine wirklich geborgene Kindheit zu bieten und mir auch viel, viel Freiheit gelassen haben, was, glaube ich, sehr förderlich für meine Entwicklung war.
Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, ne? Also das sind die 3 wichtigsten Dinge, was ich übers Elternsein gelernt habe. Was wären das für Punkte?
Ui, also über einen habe ich ja schon gesprochen. Geh immer vom bestmöglichen Motiv deines Kindes aus. Ganz wichtig, rückblickend ist für mich auch zu sagen, es ist euer Ding, ihr entscheidet. Die anderen Ratschläge, lächelt die weg, hört sie euch an, wägt ab, aber es ist euer Ding, ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen. Und der 3. Tipp ist eigentlich, beschäftigt euch mit der Entwicklung von euren Kindern. Wenn ihr wisst, was sie können, was sie kognitiv schon leisten können, dann fällt es einem wesentlich leichter, entspannt zu sein und auch bestimmte Handlungsweisen umzuinterpretieren und damit einfach viel mehr Entspannung ins Familienleben zu bringen.
Also das Beste annehmen im Verhalten.
Genau.
Das zweite Wort habe ich schon wieder vergessen.
Lass die anderen reden.
Genau, geh dein eigenen Ding. Weg.
Genau.
Und 3. das Wissen über die Entwicklung des Kindes.
Genau, dann sorgt ihr auch. Das fängt an, wann kann mein Kind laufen lernen? Die Spannen sind einfach so enorm breit, auch Entwicklungssprünge. Wenn man die kennt, dann weiß man einfach, okay, es ist nur eine Phase. Und das sollte so ein Mantra werden. Es ist nur eine Phase. Es wird besser. Es wird auch wieder schlechter, aber es wird dann auch trotzdem wieder besser. Schaut, dass die positiven Seiten überwiegen und wenn nicht, holt euch Hilfe. Es gibt viele Menschen, die wirklich unterstützen können.
Super, danke dir.
Sehr gerne.
Ich bin wirklich, wirklich froh, dass dieses Gespräch zustande gekommen ist. Das gibt so Menschen, die ich ganz lange auf meiner Liste habe, auf meiner Wunschliste. Das sind meine Wunschgäste und dann dauert das manchmal ganz schön lange, bis dieser Wunsch sich erfüllt. Bei Danielle und Katja, mit denen stehe ich auch schon lange im Kontakt und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, es war 2 Jahre sind wir da dran. Falls dir das gefallen hat hier, dann schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes und es gibt hier ganz, ganz viele Folgen, weitere Folgen zu finden. Das ist die Folge 169, also du hast weit über 100 Interviews mit Pädagoginnen, Pädagogen, Psychologinnen und Psychologen und Autorinnen und Autoren. Ein wirklich großer Schatz. Ich bin so dankbar für die ganzen Menschen, die in den Podcast kommen und ihr Wissen, ihre Erfahrung und auch ihre Weisheit teilen. Das ist nur möglich, weil sich diese Menschen die Zeit nehmen für solche Interviews. Jetzt möchte ich aber dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, wie wichtig dir die Verbindung zu deinem Kind ist. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis bald.